Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Heute mit Esther und Max. Hallo Esther, winke mal.
Soll ich das ganz laut winken, damit es im Mikro zu hören ist?
Genau, wink mal ganz laut, dass man das sieht.
Hallo, ich bin hier, falls ihr es nicht gehört habt, mein Winken.
Genau, wir beide beantworten heute die Frage, welche spannenden Serien starten eigentlich noch dieses Jahr? Und damit ihr nicht geduldig auf unsere Monatsvorschau-Folgen warten müsst, geben wir euch heute schon einen Überblick über die 20 vielversprechendsten Serien-Highlights, auf die wir uns schon freuen und die bis zum Ende des Jahres noch erscheinen werden bzw. sollen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Die letzten zwei Wochen haben wir im Streamgestöber auf die bisher besten Serien des Jahres zurückgeschaut. Wenn ihr also noch ein paar heiße Serientipps sucht, die ihr jetzt schon schauen könnt, dann hört da gerne nochmal rein. Und jetzt wollen wir aber mit dieser Folge einen Blick nach vorne wagen. Zu Beginn des Jahres haben wir schon im Streamgestöber eine große Vorschaufolge gemacht mit 26 Serien, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Esther, was glaubst du, wie viele davon sind jetzt schon gestartet, einschließlich Juli?
10? Ich sag einmal die Hälfte.
Es ist genau die Hälfte. 13 Stück davon sind tatsächlich schon gestartet. Oh. Ein paar davon sind jetzt von den übrigen 13 sind mittlerweile auch schon auf das kommende Jahr verschoben worden. Zum Beispiel Oswald, The Lucky Rabbit, Blood X und Blade Runner 2099. Esther, traust du einer davon schon hinterher, dass sie nicht mehr dieses Jahr startet?
Also, dass Blade Runner immer noch nicht dieses Jahr kommt, die haben wir doch gefühlt doch letztes Jahr schon vorgestellt. Ist echt traurig, die versauert da einfach so im Schrank. Aber wir hoffen natürlich, dass es da jetzt bald Neuigkeiten gibt. Da gibt es jetzt demnächst wieder ein Event, wo da was vorangehen könnte.
Genau, wenn diese Folge rauskommt, diese Woche steht in den USA die San Diego Comic-Con vor der Tür. Da wird es sicher auch noch die ein oder andere Neuigkeit zu kommenden Serienreleases geben. Ich bin auf jeden Fall schon gehypt, generell irgendeine Info zu Blade Runner 2099 zu bekommen.
Noch nicht mal ein Bild haben wir,
gar nichts.
Max.
Wir wissen, wer mitspielt und das war's.
Ja, ja.
Schauen wir mal. Deswegen haben wir die Serie jetzt heute mal nicht mit drin.
Aber ein paar haben wir trotzdem auch vom Anfang des Jahres wieder mitgebracht, die jetzt wirklich konkret geworden sind, wo man schon mehr sagen
genau.
kann.
Genau.
Und dafür mussten wir ja ein paar verschieben und ein paar, die wir noch nicht mehr mit reinnehmen, weil ja der Juli schon in unserer Podcast-Vorschau abgearbeitet wurde.
Genau.
Wir würden euch natürlich gerne nochmal erzählen, wie geil The Vampire Lestat ist, aber ich glaube, ihr habt das in unserer Kurzfolge mit Mario zusammen deutlich zu spüren bekommen.
Genau, und bei den August-Neuheiten, da haben wir uns auch zurückgehalten, jetzt nicht zu viele August-Starts mit reinzunehmen, weil da voraussichtlich nächste Woche ja auch schon wieder die Monatsvorschau für den August ansteht.
Es ist ein Hamsterrad, diese Vorschaufolgen.
So, aber bevor wir jetzt auf die kommenden Serien Highlights 2026 Teil 2 blicken, gibt's hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren und direkt einsteigen. Die 20 Serien haben wir heute mal nicht geordnet vorgestellt, sondern überlassen es dem Zufall, in welcher Reihenfolge wir sie jetzt gleich durchgehen. Esther, du hast dafür wieder den wunderschönen Streaming-Zylinder mitgebracht, richtig?
Das ist sehr korrekt. Ich habe gerade noch im Schweiße meines Angesichts im heißen Büro Zettel geschnitten und da reingeschmissen. Und jetzt holen wir die raus, dann haben wir auch noch ein bisschen Überraschungseffekt dabei.
Genau.
Dann mache ich direkt los. Oder
ja,
möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nee, wir haben ja genug Serien auf dem Plan. Deswegen.
Genau, da haben wir was Sportliches vor heute mit 20 in einer Folge. Ich habe einen blauen Zettel gefunden. Das heißt, er ist für die liebe Esther gecoint. Und es ist eine Serie, die, wenn ihr richtig aufgepasst habt, am Ende der Rückschau von Andrea schon erwähnt wurde. Mhm. Nämlich Dexter, Wiedererwachen kehrt zurück dieses Jahr.
Mit Staffel 2.
Mit Staffel 2, genau. Wahrscheinlich im Oktober, darauf deutet im Moment alles hin. Die drehen zwar noch und ich dachte, kann das sein, dass die das noch schaffen? Aber das war beim letzten Mal auch so. Max hat mir das genau vorgerechnet, wie lang die Drehzeit ist und wann die Serie dann starten kann. Und
solche Serien existieren noch, ja, die ohne großes CGI einfach gedreht werden und direkt
Jahr
erscheinen.
Im gedreht werden und rauskommen. Ist das nicht schön? Genau. Und deswegen kriegen wir jetzt wieder Michael C. Hall als berühmten Serienkiller. Der Serienkiller, der hatte ja 8 Staffeln Dexter und dann gab es noch eine Dexter-Staffel New Blood und eine Dexter-Staffel Original Sin, die aber abgesetzt wurde. Und ja, jetzt hat die Rückkehr ins New York aber gezündet letztes Jahr mit dem Zusatztitel Resurrection oder im Deutschen Wiedererwachen. Dexter hat seinen Tod knapp überlebt, sucht in New York seinen Sohn Harrison, um sich zu versöhnen, stolpert dann in einen Zirkel mit verschiedensten Serienkillern beziehungsweise einen Serienkiller-Sammler, der die alle vereint. Klingt total verrückt, die Handlung, hat aber total funktioniert für mich. Ich bin super gespannt, was es jetzt als nächstes passiert. Denn wir hatten ja ein paar Wendungen und einen dramatischen Verlust beim letzten, der letzten Staffel. Wir verspoilern natürlich nicht so viel. Der passiert ist und ja, jetzt hat Dexter eine dicke Mappe an Akten zu Serienkillern, die er jagen kann.
Mhm, manche davon auch gar nicht mehr aktiv, aber sie sollen trotzdem vorkommen in der Staffel.
Okay,
wie
spannend.
Der New York Ripper. Der ist ja nicht mehr aktiv.
Serienkillerei verjährt nicht,
genau.
Max. Genau, also wir haben jetzt vor allem den New York Ripper, der wurde ja schon häufig erwähnt in Staffel 1. Der wissen wir auch schon, wer ihn spielen wird. Da war ja großes Gewese drum gemacht worden, nämlich wahrscheinlich Brian Cox. Bekannt aus, ich muss immer an X-Men 2 denken, ich weiß nicht warum, aber ist natürlich auch Succession, der oberste Patriarch da. Und ich freue mich auch, dass Dan Stevens sich irgendwo rumtreibt als Five Boroughs Killer anscheinend. Also gibt anscheinend wieder nicht...
Kaufe ich das ab, dass ein Serienkiller
Mörder
ist.
Mörder nicht,
ne?
Zu knapp in der neuen Staffel. Und natürlich kehren auch viele Überlebende der ersten Staffel zurück. Zum Beispiel auch Uma Thurman. Und es gibt einen neuen Love Interest für Harrison an seiner Polizeischule, wo er jetzt frisch angefangen hat. Wo ich dachte, hatte der nicht schon 2 Frauen in Staffel 1? Kriegt er jetzt noch eine an die Seite? Und deren Vater wiederum ist der Polizeikapitän. Also da scheint wieder so der Fuß in die Tür der Polizeiarbeit gestoßen, ja, zu werden. Nachdem die erste Staffel ja nicht so viele Anbindungen hatte da an dieses Metier. Weil nachdem wir 8 Jahre lang in Miami unterwegs waren.
Er wird die neue Deb.
Gut möglich. Eingeweiht gegen seinen Willen in Dexters Machenschaften. Und als Bonus weiß man jetzt auch schon, dass Joey Quinn wieder zurückkehrt. Der war ja auch schon als Desmond Harrington in Staffel 1 dabei und hat jetzt aber eine größere Rolle in Staffel 2.
Kriegt jetzt jeder alte Charakter immer pro Staffel,
mal
kommt
gucken.
Zurück. Und nächste Staffel wird dann die...
Der nächste eingeführt, aus Gründen.
Ja.
Wer weiß. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese 10 neuen Folgen herauszufinden, was als nächstes ansteht. Und der Oktober gar nicht schnell genug kommen. Bei Paramount Plus kommt dann Staffel 2 wie gewohnt von,
genau,
Dexter Wiedererwachen.
Große Freude. So, nächste. Ist es eine Staffel? Ist es eine neue Serie?
Ja, das haben wir ja ein bisschen gemischt diesmal. Max, ist dein roter Zettel schon mal für dich?
Oh.
Vision Quest startet.
Oh, da muss ich aber in meinen Notizen scrollen, weil es natürlich
hast
ganz weit hinten.
Hast du die auch alphabetisch geordnet bei dir, damit du sie schneller findest, ja.
Genau. Vision Quest haben auch schon öfter vorgestellt. Jetzt kommt sie tatsächlich dieses Jahr im Oktober, die dritte und letzte MCU-Live-Action-Serie dieses Jahr nach Wonder Man und Daredevil Born Again, Staffel 2.
Ist es die letzte Marvel-Serie dieses Jahr oder gibt es noch eine?
Na, es gibt ja auch noch Animationsserien,
ja,
da kommen ja,
ja,
noch ein paar, aber von Live-Action ist es die,
okay,
letzte.
Okay.
Kommt dann kurz vor Avengers Doomsday.
Ob da was reinspielt, mal schauen. Wir hatten es ja auch gehofft bei Daredevil, dass was passiert in Richtung von Spider-Man Brand New Day. Und dann war
ist
da
auch was passiert,
ist
ein bisschen.
Ist was passiert, aber nur indirekt Auswirkungen hat.
Genau, und es soll auch thematisch der Abschluss einer Serientrilogie sein, bestehend aus WandaVision, Agatha All Along und jetzt auch Vision Quest. Und die ersten beiden liebe ich, von daher ist meine Vorfreude groß auf die Vision Quest Serie. Und warum ich mich auch ebenfalls freue, ist der Creator und Showrunner der neuen Serie ist Terry Matalas, der die ganz fantastische dritte Staffel von Star Trek Picard gemacht hat und auch Co-Schöpfer der Zeitreiseserie 12 Monkeys war. Und worum geht es in Vision Quest? Also die Serie schließt quasi an WandaVision an. Wir erinnern uns, zurück aus dem Körper des von Thanos zerstörten Vision wurde White Vision erschaffen.
Ja.
ganz blass und farblos und ohne Erinnerung.
Erinnerungslos.
Genau. Und am Ende von WandaVision hat er ja die Erinnerung des Originals wiedererlangt, wodurch die Serie jetzt zu so einer Art Selbstfindungsreise werden soll. Wer ist dieser Vision, dieser neue überhaupt? Sind das seine Erinnerungen? Wer ist er? Was ist seine Identität? Und versucht natürlich auch seine Emotionen wiederzufinden, weil er ja so sehr eiskalt und emotionslos war. Und ein Teil der Serie soll wohl auch in der Gedankenwelt von Vision spielen, wo unterschiedlichste künstliche Intelligenzen in humanoider Form mit ihm dann kommunizieren können.
James Spader.
Genau, unter anderem Ultron, James Spader in Nicht-Ultron-Form. Genau, und das Ganze klingt auf jeden Fall schon mal sehr wild nach so einem philosophischen Sci-Fi-Touch. Mal gucken, wie anspruchsvoll es wird. Es ist immer noch eine Marvel-Serie. Vision ist aber auch Papa in der Serie, weil er und Wanda hatten ja zwei durch Magie erschaffene Kinder.
Einen haben wir schon kennengelernt.
Genau, Tommy und Billy, deren Seelen dann später in die Körper frisch verstorbener Teenager eingefahren sind und jetzt real existieren. Genau, Billy hatten wir schon, gespielt von Joe Locke in Agatha All Along, kennengelernt. Und in dieser Serie geht es dann um den anderen, um Billy.
Ja.
Tommy, genau. Genau, und das, dadurch kommt dann noch so eine Vater-Sohn-Beziehung irgendwie noch so als Kernthema in die Serie. Einerseits natürlich Vision und sein Sohn, der aber nicht so wirklich sein Sohn ist.
Ja.
Und natürlich auch er und sein Vater Ultron.
Ja, auf jeden Fall.
So quasi Vater. ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Serie jetzt aus diesen Einzelteilen irgendwie dann noch eine konkrete Serienhandlung
aber das wussten wir ja vorher auch nicht, als die ganze Sitcom-Thematik losging. Und das war ja auch eine schöne Rahmen, um zu sehen, was eine Serie so alles anstellen kann. Und wenn du jetzt mir schon
ob
was
die von Serie hier auch irgend so eine Spielerei vielleicht
naja,
hat.
Wenn du mir schon von einem Mind Palace erzählst, um mal in Sherlocks Worten zu sprechen, dann, dann kann da ja viel passieren.
Gibt's verschiedene Palaces. Genau, vielleicht noch ganz kurz zum Cast. Paul Bettany und James Spader sind dabei, unter anderem auch dann Rory Malika, ein recht neuer Schauspieler auf der Bühne. Der spielt dann den Tommy Shepard und unter anderem ist auch Todd Stashwick dabei, der auch schon in den anderen Terry Matalas-Serien dabei war. Tania Miller aus Spuk in Bly Manor, Emily Hampshire aus Schitt's Creek und James Darcy ist auch dabei. Der hatte ja schon in einer anderen Marvel-Serie mal mitgespielt.
Durchaus.
8 Folgen sind das. Und es gibt schon ein Startdatum, der 14. Oktober bei Disney Plus.
Richtig konkret schon.
Ja.
Sehr schön. Dann habe ich schon mal weiter den nächsten Zettel gezogen. Wir würden natürlich gerne bei Vision Quest verweilen, Max, aber ich habe stattdessen A Tale of Two Cities gezogen.
Kommt mir bekannt vor, der Titel.
Kommt dir bekannt vor, weil das ist ein Literaturklassiker aus der Feder von Charles Dickens. Im Deutschen eine Geschichte aus zwei Städten. Im Jahr 1859 zum ersten Mal veröffentlicht, also schon ein bisschen her. Und diesmal kriegen wir eine Miniserie mit 4 Folgen, also ideal, um das mal aufzuarbeiten. es ist angesiedelt während der Französischen Revolution in London und in Paris, die zwei titelgebenden Städte.
Mhm.
Und die Buchhandlung ist sehr meandernd. Also ich glaube, ich habe das mal als Hörbuch gehört, aber ich bin da nie so richtig reingekommen. Deshalb hoffe ich jetzt, dass diese Serie schafft, mir das nahe zu bringen, diese ja sehr komplexe Geschichte, die auch so ein ganz knackiges Zitat am Ende hat, was gefühlt jeder Theatergruppe in der Schule mal aufführt. Es waren die besten Zeiten, es waren die schlimmsten Zeiten. Und ja, jetzt hoffe ich, das mal kurz und knackig zusammengefasst zu bekommen. Also, wir haben während der Französischen Revolution ein Dr. Manette, der nach 18-jähriger Haft entlassen wird, aus der Bastille nach London geht und da mit seiner unbekannten Tochter Lucy zusammenkommt, die ihn bei ihnen sich aufnimmt. Und die wiederum hat eine Beziehung mit dem französischen Immigranten Charles Darnay, der aus so einer, naja, sag ich mal, brutal historischen Familie aus Frankreich kommt, Adelsfamilie, den Evremonts. Und ja, vielleicht kann nur dessen Anwalt Sidney Carton, der auch in die besagte Tochter Lucy verliebt ist, das Liebesglück retten, denn ja, der sieht Darnay verblüffend ähnlich aus. Also das sind quasi zusammengefasst sind zwei Doppelgänger, die sich da rumtreiben. Und der eine ist halt dieser ehemalige französische Aristokrat und der andere so ein alkoholkranker englischer Anwalt. Und ja, die verlieben sich in dieselbe Frau. Und dann muss man sehen, was passiert.
Wie das halt so ist.
Genau. Und die Besetzung finde ich echt witzig, weil die auch so international zusammengewürfelt ist. Also François Civil, also schon ein großer französischer Star, kennt man zum Beispiel aus Die drei Musketiere, zuletzt fällt mir jetzt gerade ein, der spielt den Darnay und Kit Harington aus Game of Thrones spielt den Carlton. Und ich habe die nie miteinander verglichen, aber da gibt es so ein Bild von der Serie, wo sie sich gegenüberstehen, wo ich denke, die sehen sich wirklich ähnlich. Also bin ich gespannt, mal so ein bisschen Historien-Miniserie schnell zu gucken. Wir wissen noch nicht genau, wo sie in Deutschland zu sehen sein wird, weil es eine MGM-Plus-Serie ist, aber die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass es dann bei Amazon Prime verfügbar wird.
Genau, da ist dann immer entweder oder, entweder ist es direkt bei Amazon Prime oder bei MGM Plus, dem Zusatzkanal.
Und das soll im September starten, noch ohne ganz konkretes Datum.
Aber schon mal eingegrenzt.
Genau.
Dann machen wir weiter.
Machen wir weiter.
Eine Geschichte von zwei Serien.
Und jetzt kommt eine Geschichte von zwei Kontinenten, denn ich habe The Walking Dead Daryl Dixon Staffel 4 gezogen, Max.
Oh ja, da fragt ihr euch jetzt bestimmt, was? Wieso denn Walking Dead Daryl Dixon? Es sind ja auch die Serien, auf die wir uns besonders freuen. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Ihr wisst, ich bin großer The Walking Dead Fan und auch großer Fan des Spin-offs Daryl Dixon. Das geht dieses Jahr nach 4 Staffeln schon wieder zu Ende. Das ist das nächste große The Walking Dead Finale.
Fühlt sich an, als hätte es gerade erst vor vielleicht maximal 2 Jahren angefangen.
Ja. genau, und erneut geht es in der 4. Staffel wieder in das postapokalyptische Spanien. Da waren wir ja schon in Staffel 3, wo jetzt Daryl und Carol und ihre neuen spanischen Wegbegleiter nach der Zerstörung ihres Boots einen Weg finden müssen, um den Atlantik zu überqueren.
Dann zimmert mal los oder flaut und baut euch ein Floß oder so.
Es gibt ja ein paar größere Häfen in Europa, die man noch ansteuern kann. Irgendwo wird schon ein Boot sein. Genau. Und meine größten Fragen vor dem Serienfinale sind natürlich, werden Daryl und Carol gemeinsam zurück irgendwie nach Hause finden? Ich gehe jetzt mal stark davon aus. Vielleicht wird auch eine Person zurückbleiben. Ich glaube nicht, dass jemand stirbt.
Also seit ich die zwei Stars in der dritten Staffel interviewt habe, bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher, ob die wirklich nach USA zurückkehren oder ob dann vielleicht mal jemand rüberkommen muss nach Europa, um da irgendeine Art von Reunion stattfinden zu lassen. Aber ich bin gespannt.
Ich glaube ja, Carol bleibt zurück mit ihrer großen neuen Liebe.
Ah. Sie ist also, das ist aber dramatisch, wenn sie ihm extra hinterhergereist ist und dann bleibt sie da.
Ja, wäre jetzt blöd, wenn er da bleibt. Die Serie beginnt damit, dass er dort strandet.
Ja.
Und dann ist es doch...
Und seinen Ziehsohn hat er ja auch quasi abgegeben. Da hat er jetzt auch nichts mehr zu tun.
Schauen wir mal.
Soll er zu seinem Rick zurückgehen?
Das weiß er ja noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich auch gerne sehen möchte. Ja, diese Reunion zwischen Daryl und Rick. Und wenn die Serie nicht damit endet, dann weiß ich auch nicht weiter.
Aber dann kann es ja noch andere Serien geben, wo dann wiederum Daryl als Gast da zurückkämmt, um seinen Bogen zu Ende zu kriegen.
Soll ja schon Gespräche geben, wie denn jetzt das nächste Kapitel in seiner Walking Dead Historie aussehen sollte.
Ich glaube, Norman Reedus wird The Walking Dead einfach nie wieder hinter sich lassen.
Niemals.
Niemals.
Niemals. Genau, die 4. Staffel soll 8 Folgen umfassen. Also die brauchen ein bisschen länger zum nächsten Hafen. Start ist noch nicht bekannt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie im September startet, weil bisher sind alle Staffeln im September gestartet.
Das ist so ein Walking Dead gesetzter Termin irgendwie.
Genau, und jetzt gerade läuft da dann auch die 3. Staffel von Dead City.
Genau.
Beziehungsweise startet jetzt erst und die endet
dann. Die müsste dann genau durch sein, ne?
Am 14. September kommt die letzte Folge.
Das wäre clever, wenn die genau ineinander übergehen.
Genau. Und das sage ich jetzt mal unter Vorbehalt, weil ich hoffe natürlich, dass jetzt bei der bevorstehenden Comic-Con, dass es da noch einen konkreten Starttermin hoffentlich gibt. Schauen wir mal. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit über die Zukunft von The Walking Dead. Weil da steht, über das dieses Jahr hinaus steht bisher ja noch nichts fest. Wir wissen noch nicht, ob Dead City weitergehen wird nach der 3. Staffel oder ob irgendeine neue Serie kommt.
Kann ja sein, dass es die finale Staffel ist und sie haben es einfach noch nicht bekannt gegeben.
Das ist das große Finale des ganzen Franchise.
Könnte sein, Max, könnte sein. Na gut, wir warten geduldig ab, würde ich sagen, und dass das Walking Dead-Universum weitergeht. Und ich habe einen neuen Zettel gezogen, wofür ich mich viel scrollen muss. Da steht nämlich Wild Things drauf.
Auch ganz unten, ja.
Auch ganz unten. Bei Apple TV startet diese neue Serie.
Und ich dachte erst, das ist irgendwie ein Serienreboot von dem Film Wild Things.
Gibt ja den
Things,
Film, genau.
Ne? Diesen Thriller.
Und dann habe ich mir genauer angeguckt und dachte, diese Star-Kombination, von der wusste ich noch gar nicht, dass ich sie irgendwie brauche, dass sie mich reizt. Da spielen nämlich Jude Law und Andrew Garfield zusammen.
Bin ich schon dabei?
Also quasi Dr. Watson und Amazing Spider-Man bilden ein Team. Und die zwei spielen die legendären Zauberkünstler Siegfried und Roy, die ihr sicherlich alle kennt, mit vollem Namen Siegfried Fischbacher und Roy Horn. Und die haben ja ihre weltbekannte Raubkatzenshow, also lange in Vegas gehabt. Und ja, wir treffen die zwei, die wollen ein Familienunterhaltungsformat in Las Vegas auf die Beine stellen, so diese Shows so ein bisschen revolutionieren und haben damit dann 30 Jahre lang Erfolg. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Casino-Leiter Steve Wynn, gespielt von Justin Theroux, also noch ein großer Name, der da mitspielt. Und es ist dann nicht immer leicht für ihre Freundschaft, ihre Karriere da auch mit in Einklang zu bringen, die Balance zu halten. So ein bisschen werden die Grenzen zwischen Realität und Illusion, weil es sind ja Zauberkünstler, aufgeweicht in dieser Serie.
Wie viel Magie ist in der Serie?
Ja, mal gucken. Und dann weiß man natürlich, dass es einen letzten Auftritt gibt, der in einer Tragödie endet und die Frage aufwirft, was da wirklich passiert ist. Vielleicht gibt es also auch eine Rahmenhandlung, dass wir erst mit diesem krassen Ereignis einsteigen und dann so ein bisschen zurückschauen, wie ihre Karrieren verlaufen sind.
Und dann
sind.
Kommt die tragische Backstory des Tigers, wie er zu diesem Punkt kam.
Vielleicht, Max, vielleicht.
Aber allein der Cast ist schon so geil. Bin sehr gespannt, wie cringy die deutschen Dialekte werden dann von Andrew Garfield und Jude Law.
Ich bin so gespannt drauf, ob sie auch mal was Deutsches sagen müssen.
Bestimmt.
Ja, ja. Showrunner ist auf jeden Fall John Hoffman, der als Serienschöpfer zum Beispiel Only Murders in the Building gemacht hat. Mhm. Ich glaube, diese Serie wird weniger lustig, zumindest was man bisher so weiß. Mal gucken. Und zusammen mit WandaVision und Fantastic Four First Steps Regisseur Matt Shankman, der hat die 8 Folgen auch inszeniert, wird das eine Serie, die bestimmt einen Blick wert ist. Ein spannendes biografisches Drama übers Showleben. Ich musste irgendwie an Heels denken so ein bisschen, als ich das mir angelesen habe. So vielleicht vom Tonfall her. Mal gucken.
Ich glaube schon, das wird ein bisschen lustiger.
Meinst du?
Das sind ja zwei so Paradiesvögel eigentlich auch.
Mit so einem dramatischen Endpunkt. Also ja.
Man zelebriert halt das Leben bis dahin. Bis zu dem Punkt.
Wir wissen noch nicht genau, wann die Serie kommt. Es könnte noch knapp werden dieses Jahr, aber unsere Hoffnungen sterben zuletzt und es wäre ja wahrscheinlich was Gutes für Apple nochmal so am Jahresende nochmal einen Knaller rauszuhauen.
Genau. Ich glaube, ist auch schon abgedreht.
Mhm. Deshalb haben wir Hoffnungen.
Zauber jetzt mal was aus dem Hut.
Ich habe die Zettel reingezaubert, dann muss ich es auch wieder rauszaubern.
Oh, die
Max,
Farbe könnte meins
Farbe,
sein,
Ich bin sehr gut hier gerade im Abwechseln ziehen. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Carrie steht da drauf. Eine Serie, von der ich weiß, dass du dich da ganz besonders freust als Horrorfan. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich denke mir, das wurde schon so häufig verfilmt. Brauchen wir jetzt noch eine Carrie-Serienadaption von Stephen King?
Jetzt nimmst du mir schon alles vorweg. Genau das wollte ich auch sagen. Erstmal natürlich, das wird das große Horror-Highlight, denke ich mal, im Horrormonat Oktober. Da soll sie nämlich starten bei Amazon Prime Video. Und wir kennen natürlich und lieben alle Stephen Kings Carrie, der schon mehrfach adaptiert wurde. Ich glaube, die meisten kennen wahrscheinlich Brian De Palmas Film Carrie mit C.C. Spacek. Oder auch 2013 das Remake mit Chloe Grace Moretz.
Julian Moore.
Und Julian Moore, genau. Du hast die klare Frage schon richtig gestellt. Brauchen wir das überhaupt? Ich würde sagen, es gibt einen Grund, warum wir das brauchen.
Ist es ein Name?
Es ist der Name Mike Flanagan.
Ja, das reicht mich tatsächlich auch.
Wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr natürlich, wir sind große Fans von Mike Flanagan. Nachdem er ja viele fantastische Serien vor allem für Netflix gemacht hat, ist er mittlerweile zu Amazon abgewandert.
Jetzt macht er sich mit Carrie warm, bevor er den Dunklen Turm verfilmt.
Genau, ich weiß nicht, warum das sein. Das fühlt sich ein bisschen wie so eine sichere Bank an, so die Safe Choice, irgendwie das als erstes Projekt. Aber schauen wir mal, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Flanagan aus dem Stoff macht, den wir ja schon öfter in 90 Minuten adaptiert gesehen haben und jetzt in wahrscheinlich 8 Stunden oder so. Weil das ist ja eigentlich auch schon so eine sehr straightforwarde Geschichte, eine sehr geradlinige Geschichte einer Teenagerin, die von ihrer religiösen Mutter unterdrückt wird und von Mitschülern gemobbt und dann telekinetische Kräfte entwickelt und sich rächt am Ende. Beim Schulball.
Wer kennt's nicht?
Aber für Flanagan-Fans gibt's natürlich auch wieder viele bekannte Gesichter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Unter anderem Samantha Sloyn. Die spielt Carrie Whites Mutter in der Serie.
Die muss auch in jeder Flanagan-Erzählung drin sein, oder?
Ja. Kate Siegel muss auch in jeder Serie.
Die Ehefrau muss man unterbringen, ja.
Rahul Kohli spielt mit. Katie Sackhoff spielt mit. Die war ja auch in dem Oculus, in dem Horrorspiegelfilm. Und was ich sehr interessant finde, es spielen mit Katie Sackhoff, Michael Trucco und Tammo Pennycat. Das sind alles drei Darsteller aus Battlestar Galactica. Alles drei Hauptdarsteller aus Battlestar Galactica.
Geheime
Reunion. Hier ist aber, glaube ich, nichts mit Sci-Fi, bis auf telekinetische Kräfte. Und es kommen noch viele weitere vor, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Aber genau, im Oktober soll die Serie starten. Und ich denke mal, Die soll auch bei der Comic-Con diese Woche vorgestellt werden. Da gibt es dann bestimmt einen Trailer und ein Startdatum auch. Okay. Aber ich sag jetzt mal Oktober.
Okay, du sagst mal Oktober. So, jetzt kannst du gleich weitermachen, Max, mit der nächsten Horrorserie, nämlich American Horror Story. Die 13. Staffel erreicht uns dieses Jahr noch.
Ach, da muss ich ja ganz an Anfang. Das ist ja, ja A wie ja. American.
Du kriegst den Scrollfinger. Genau. Tennisfinger.
Es ist tatsächlich schon fast 3 Jahre her, dass die letzte Staffel gestartet ist.
Erinnere mich immer noch mal, wie die hieß. War das die mit der Schwangerschaft?
Ja. Okay. American Horror Story Delicate. Da war auch, das war die erste Staffel, die auf einem Roman basierte und auch nicht von Ryan Murphy als Showrunner gemacht wurde. Können wir, glaube ich, wieder vergessen.
Können wir vergessen, dass es diesen Exkurs gab.
Da war ich schon ein bisschen enttäuscht bei der Staffel. Aber auf Staffel 13, die übrigens offiziell jetzt den Titel hat, American Horror Story 13.
Also es bietet sich schon an im Horror-Metier. Das finde ich gut.
Auch aus Gründen, weil es vielleicht um Hexen geht und da auch die 13 eine gewisse Rolle spielt.
Aber doch nicht nur im Hexenbereich. Wir hatten doch schon so viele Hexenstaffeln bei AHS. Was ist da los?
Es ist schon wieder eine Hexenstaffel. Und natürlich freue ich mich auch sehr, weil Ryan Murphy ist wieder Showrunner, Drehbuchautor und Regisseur. Ich glaube, das erste Mal seit American Horror Story Hotel, Staffel 5, inszeniert er wieder eine Folge für die Serie.
Dann
die
kann
erste.
Ja Lady Gaga eigentlich wieder zurückkommen, oder?
Hast du noch nicht die Leaks gesehen?
Nein, jetzt
wahrscheinlich, weil ja ein anderer Star abgesagt hat, wird sie vielleicht als Ersatz einspringen.
Okay.
Ariana Grande sollte ja mitspielen in der 13. Staffel und da wurde jetzt bekannt letzte Woche, dass das nicht stattfindet, weil die Dreharbeiten verschoben wurden und sie gerade ihre Eternal Sunshine Tour gestartet hat.
Das ist aber natürlich hart. Also Ariana Grande, Wicked Star Ariana Grande als Hexen-Gaststar gehabt zu haben, wäre natürlich mega gewesen. Ach, na gut, ich freue mich
auch. Und sie war ja schon
Lady
damals
Gaga.
In Scream Queens in der ersten Folge. Also sie hat schon mal mit Ryan Murphy zusammengearbeitet.
Ja,
ja. Ja, mal gucken. Genau, Staffel 13 ist jetzt was Besonderes. Einerseits könnte es auch die letzte sein. Die Verlängerung bis Staffel 13 war nämlich 2020, ist schon ein paar Jahre her. Und jetzt ist die durch.
Ja, also es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wäre die Serie langsam durch. Also, aber ja, klar, schön, wenn wir noch einen Abschluss kriegen.
Und deswegen fühlt sich das jetzt auch so an, wie so ein Abschluss, weil das so eine Celebration irgendwie sein wird, die Staffel, weil da extrem viele All-Stars dabei sind.
Ich wollte gerade sagen, holen sie einfach alle nochmal zurück, die schon mal aufgetreten
aber
sind.
Aber auch in verschiedenen Charakteren. Also es ist bekannt zum Beispiel halt, die Hexen sind die Hauptfiguren der Ganze, aber dann spielt Evan Peters irgendwie seine Rolle aus Hotel. Dann kommt der Twisty, der Clown soll auch drin vorkommen aus
Freakshow.
Mhm. Also da kommt, glaube ich, ganz viel zusammen. Vielleicht ist auch einfach Halloween oder so und da kommen ja sowieso immer die Geister zurück in American Horror Story. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, ganz viele wieder Bekannte dabei und Jessica Lange, obwohl sie ja eigentlich schon im Ruhestand war, kommt nochmal zurück. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Sehr cool. Das ist aber eine vertane Chance, wenn die dann nicht im Oktober startet.
Nee, sie hat schon ein Startdatum in den USA am 24. September.
Aber dann wöchentlich oder?
Wöchentlich, genau.
Weil dann kann es natürlich genau, dass ja Halloween etwa endet. Das wäre natürlich gut getimt.
In den USA bei FX ist noch nicht so ganz klar, wie sie jetzt in Deutschland startet, weil die bisherigen Staffeln immer mit 2 Monaten Verzug dann erst bei ProSieben Fun liefen und dann erst bei Disney Plus. Muss man mal gucken. Vielleicht kommt diese auch endlich mal direkt parallel zum Start zu Disney Plus.
Wir werden es abwarten. Aber irgendwann kommt sie auf jeden Fall zu Disney Plus. Okay. Dann ziehe ich mal den nächsten Zettel. Und er hat einen langen Titel, obwohl die Serie eigentlich einen kurzen Titel hat. Mhm. Steht drauf, Harry Potter und der Stein der Weißen.
Ich habe sie jetzt mal so genannt. Ne?
Die erste Staffel heißt ja auch tatsächlich so. Zumindest, wenn man den Trailern vertrauen darf. Wir nennen sie einfach Harry Potter, weil die nächsten Staffeln werden natürlich wie die anderen Bücher alle heißen. War noch nicht im Jahresausblick dabei. Ich habe extra zurückgeguckt, weil natürlich noch nicht bekannt war, dass die wirklich jetzt schon 2026 kommt.
Da sollte
sie
noch 2027
genau,
starten.
Genau, und dann haben sie uns alle überrascht. Also, vielleicht habt ihr schon mal gehört von diesem klitzekleinen Fantasy-Phänomen. Ein verwaister 11-jähriger Junge mit mysteriöser Blitznarbe auf der Stirn wird von seinen garstigen Verwandten aufgezogen und erfährt, dass er ein Zauberer ist. Dann darf er auf ein magisches Internat namens Hogwarts gehen, wo er aber nicht nur Magie lernt, sondern tolle Freunde findet, sondern leider auch erfährt, dass der böseste Zauberer aller Zeiten hinter ihm her ist und seine Eltern auf dem Gewissen hat. Ende der Zusammenfassung.
Ich finde, wir beschreiben das jetzt einfach immer so, als ob man das noch nie von gehört hätte.
Ja, ja, genau. Also egal, wie er dazu steht, daran gibt es, glaube ich, heute Ende des Jahres keinen Weg mehr vorbei. Stein der Weisen wird in 8 Folgen neu aufgelegt. Da kann man natürlich ein bisschen mehr erzählen als noch zuvor in einem 2,5-Stunden-Film. Einfach für eine neue Generation natürlich auch bestimmt das Versprechen hier auszuloten, jetzt alle Details auch auszuschöpfen, die wir vorher nicht ihren Weg gefunden haben auf die Leinwand. Oder
endlich die Backstory vom fast kopflosen Nick.
Genau, genau. Und endlich Peeves vor allem. Also auf Peeves freue ich mich tatsächlich wirklich. Und Showrunnerin ist Francesca Gardner, die hat zum Beispiel His Dark Materials schon gemacht und da Fantasy-Erfahrung gesammelt. Der erste Teaser, den gab es auch schon, der wurde viel für seine Farbgebung kritisiert. Mal gucken, ob sie dann noch ein bisschen Farbe und Wärme reinbringen in die Serie. Die jungen Stars müssen sich natürlich jetzt erstmal freispielen von ihren Vorbildern, die da geisterhaft über ihnen schweben, Daniel Radcliffe und Emma Watson und Co. Und die älteren Stars müssen sich in allen Interviews immer zu ihrer zu J.K. Rowlings Transphobie äußern. Also daran führt auch kein Weg vorbei. Wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, lege ich euch gerne meinen Podcast mit Matthias ans Herz. Das haben wir vor ein paar Monaten aufgenommen, um so ein bisschen zu ordnen, was ist aktuell bekannt, welche Leute sind besetzt und was erwartet uns da. Genau. Vielleicht an dich nur kurz die Frage, Max, auf welche
Staffel freue ich mich am meisten?
Auf welchen im Cast oder welche Person im Cast freust du dich am meisten oder worauf bist du am gespanntesten?
Oh, schwierig. Also es wurde ja sehr hart bisher, sehr kontrovers diskutiert um Snape bisher. Deswegen bin ich da halt am meisten gespannt, was er
abzieht.
Genau, Papa Essido, was er aus der Rolle irgendwie rausholt, rauskitzelt.
Ich fand er so super aus im Trailer. Bin sehr gespannt, was sie mit ihm machen.
Ja. Und ich mag John Lithgow. Und ich würde ihn auch knuddeln. Ich traue ihm das auch zu. Ich
habe mich inzwischen tatsächlich auch an diesen Gedanken gewöhnt und finde es jetzt irgendwie interessant, dass er das macht, wenn er dann auch so ein bisschen diese Bedrohlichkeit von Dumbledore rüberbringen kann.
Ja, und einfach mit diesem langen Bart sieht er toll aus.
Ja. Also, es geht los am 25.12., vermutlich mit wöchentlichen Folgen. Das wissen wir noch nicht, aber ich glaube nicht, dass sie das irgendwie Weihnachten dann nur eine Folge starten und dann ewig hinziehen.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie genau das Datum ist. Es hieß ja nur Weihnachten, aber da haben wir einfach mal, glaube ich, vermutet, es muss der 25.
Genau,
sein.
Genau, weil es der Freitag ist, haben viele vermutet, es ist der 25. Aber bisher im Trailer hieß es wirklich nur Weihnachten. Also mal gucken, ist noch ein bisschen variabel.
Gibt ja auch noch einen zweiten Weihnachtstag.
Genau, es gibt ja mehrere Weihnachtstage. So viel dazu. Ihr wisst, was Harry Potter ist. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr zu sagen.
Wisst ihr, was ja am Weihnachten auf dem Plan steht?
Genau. Nächster Zettel, Max. Neuromancer. Hatten wir schon mal in der Jahresvorschau ganz am Anfang. Aber wie viele wird sicherlich das Gedächtnis auch bei mir etwas lückenhaft sein?
Ja, das ist vielleicht die spannendste Sci-Fi-Serie des Jahres.
War auf Platz 1, oder? Bei unserem Jahresrückblick.
Sofern sie denn noch kommt. Ich hoffe es einfach, dass sie kommt. Es gibt auch noch keinen Trailer bisher. Das ist eine Adaption von William Gibsons Roman Neuromancer aus dem Jahr 1984, ein bahnbrechendes Frühwerk des Cyberpunk-Genres. Und allein die Schlagworte Science Fiction und Apple TV reichen eigentlich schon aus, um sich auf die Serie zu freuen.
Also da hat uns Apple eigentlich noch nie enttäuscht mit großen Sci-Fi-Serien mit tollen Bildern.
Also Apple ist einfach gerade der Streaming-Dienst für Science Fiction.
Nach Foundation gibt mir Neuromancer.
Genau. Aber falls ihr noch ein bisschen mehr Kontext braucht, Neuromancer spielt im japanischen Shiba City, einer typischen Cyberpunk-Stadt, in der es dann korrupte Megakonzerne, omnipräsente Technologien, einen menschenverknüpfenden Cyberspace und gesellschaftlichen Verfall und ganz viel Crime-Einflüsse gibt. Und die Hauptfigur der Geschichte ist der Hacker Case, dessen zentrales Nervensystem beschädigt wurde, wodurch er sich dann nicht mehr in den Cyberspace einwählen kann. Aber es gibt dann so einen mysteriösen Ex-Militäroffizier namens Armitage, der ihm eine Heilung anbietet, wenn er für ihn als Hacker arbeitet. Das hat aber einen kleinen Haken, die ganze Sache. Sein neuronaler Link wird wiederhergestellt. Er kriegt so ein OP von dem, aber leider wird ihm dann auch ein Gift eingepflanzt, das freigesetzt wird, sollte er seinen Job nicht weiter ausführen. Und das ist dann erst der Beginn einer epischen Cyberpunk-Thriller-Story rund um eine Super-KI, aber mehr will ich dazu nicht spoilern.
Reicht völlig aus, so, um angeteased zu werden und heiß drauf zu werden. Also wenn wir schon Blade Runner 2099 dich kriegen, dann zumindest Neuromancer bitte dieses Jahr noch.
Ja, und der Roman galt lange als unverfilmbar und dann kam Apple TV und hat gesagt, jo, kein Problem. Schöpfer des Ganzen ist Graham Rowland, noch kurz, der ist unter anderem als Drehbuchautor bei Fringe und Almost Human, hat er viel Sci-Fi-Erfahrung gesammelt und er ist auch bekannt als Co-Creator der Amazon-Serie Jack Ryan, aber auch als Schöpfer der ganz fantastischen Crime-Serie Dark Winds, die kann ich übrigens nur empfehlen.
Okay.
Und die Hauptrolle spielt Callum Turner. Kennen wir aus Fantastische Tierwesen, Masters of the Air oder als
James Bond Kandidat
oder Dua Lipas neuer Mann.
So, Gossip Ende,
vielleicht Ende des Jahres. Ich drücke uns die Daumen.
Wohingegen noch nicht Gossip Ende ist mit dem Zettel, den ich gerade gezogen habe. Ja. Da steht nämlich Stolz und Vorurteil drauf. Und natürlich ist Stolz und Vorurteil nicht so Bridget-Gossip-mäßig, obwohl das häufig in einen Hut geworfen wird mit dieser Serie zusammen, die natürlich bei Jane Austen ganz stark inspiriert wurde. Aber ich ja als ausgemachter Jane Austen-Fan freue mich natürlich auch schon seit der Jahresvorschau mindestens auf diese in Serien-Neuverfilmung. ihres berühmtesten Buches, was 1813 erschienen ist. Wir haben ja mittlerweile schon einen ganz kurzen Teaser bekommen, weil wir zumindest schon mal die Hauptfiguren in Augenschein nehmen durften. Und jetzt kriegen wir dieses Jahr noch 6 Folgen dieser Neuverfilmung vorgesetzt von Netflix. Wenn ihr es nicht kennt, nochmal kurz die Zusammenfassung. Elizabeth Bennet wohnt mit ihren 4 Schwestern und ihrem resignierten Vater und ihrer kupplungsfreudigen Mutter in einem Haus. Die Töchter müssen allerdings schnell unter die Haube gebracht werden, denn wenn der Vater stirbt, fällt das Haus leider an die nächsten männlichen Verwandten. Und das ist natürlich ungünstig für die armen weiblichen Angehörigen. Und deshalb sind sie erfreut, als der reiche Mr. Bingley in die Nachbarschaft zieht und ein Auge auf Schwester Jane wirft. Und zufälligerweise bringt er auch noch einen Freund mit, einem gewissen Mr. Darcy, der gleich auf dem ersten Ball Elizabeth vor den Kopf stößt und sie kann ihn überhaupt nicht leiden. Und da geht's dann los.
Enemies to Lovers.
Genau, genau. Regie führt Euros Lynn, der zum Beispiel 16 Folgen von Heartstopper mit Fingerspitzengefühl umgesetzt hat. Deshalb habe ich da große Erwartungen dran. Die Dolly Alderton, die es adaptiert hat, kenne ich gar nicht so unbedingt. Deshalb ist sie noch ein bisschen Leerstelle für mich.
Aber den Cast kriegt
man. Aber den Cast kennt man natürlich. Emma Corrin. Natürlich bekannt aus The Crown. Als Diana hat sie da gespielt. Jack Lowden als Mr. Darcy. Slow Horses Star.
Wann macht er das denn? Die drehen doch 3 Staffeln Slow Horses pro Jahr.
Wer weiß. Ich freue mich auch sehr über Olivia Colman in der Rolle der Mrs. Bennet, weil ich glaube, das ist der ideale Part für sie, da reinzuschlüpfen.
Ich hoffe, das war nicht der Grund, warum sie im Heartstopper-Finale besetzt wurde.
Das ist gut möglich tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, Max. Ja, ja. Aber da hätte ich dann wahrscheinlich auch gesagt, ja, sorry, Stolz und Vorteil. Ansonsten können Netflix-Fans noch Lewis Partridge kennen, der ja auch gerade in Enola Holmes 3 wieder zu sehen war, als Enolas Ehemann in Spee.
Und in House of Guinness hat er auch mitgespielt.
Ah ja, okay. Der ist der romantische Konkurrent Mr. Wickham. Ich kann die Namen leider nur im britischen Akzent aussprechen. Und Fiona Shaw, also Harry Potters Tante Petunia, spielt Lady Catherine de Bourgh, Darcys reiche Tante, die da auch ja natürlich eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielt. Wenn ihr die Geschichte schon kennt, dann wisst ihr natürlich, was euch erwartet. Wenn nicht, seid gespannt. Es ist wirklich eine wunderbare Romanze aller, die Zeiten geprägt hat und jetzt eine Neuauflage erfährt. Und wenn ihr noch eine Bonusserie braucht, dann kann ich ja auch noch an dieser Stelle das inoffizielle, nicht wirklich Spin-off reinschmeißen. The Other Bennet Sister, auch noch eine Miniserie, die dieses Jahr bei BBC, glaube ich, schon gestartet ist und vielleicht noch irgendwann zu uns kommt. Mal gucken, nämlich über Elizabeths übersehene Schwester Mary Bennet, die sicherlich Leute als Klavierspielerin und ich will nicht auf Bälle gehen, Geschwisterkind kennt.
Es gibt ja so unglaublich viele Verfilmungen von Stolz und Vorurteil. Ja. Gibt es dort, ja, wirst du dann in diese neue Serie reingehen und irgendwie die mit dem Buch vergleichen oder hast du irgendwie so eine Nonplusultra-Verfilmung, mit der du das dann vergleichen wirst wahrscheinlich?
So Joe Wrights Verfilmung von 2005 ist die, glaube ich, mit Keira Knightley, die ist einfach unerreichbar für mich. Da gehe ich schon so rein und sage dir, nee, sorry, also da kommt niemand dran, ihr könnt es versuchen, aber nee, deshalb ist es schon mal so, das lege ich schon mal ad acta, dass die besser werden könnte. Aber
auf jeden Fall länger.
Ich gucke auch gerne mal die BBC-Verfilmung mit Colin Firth und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt die ganzen Verfilmungen von ganz früher, die ich noch nicht kenne, nochmal irgendwie aufzutreiben und vorher noch zu gucken. Also ich habe noch ein kleines Stolz- und Vorurteil-Projekt vor, bevor die dann wahrscheinlich im Herbst startet. Man weiß noch nicht genau, welches Datum.
Das kann ja alles sein.
Genau. Aber Netflix hat es versprochen, dieses Jahr kommt's. Pride and Prejudice, Stolz und Vorurteil.
Dann die nächste Serie.
Die nächste Serie. Eine rote, Max, und es steht drauf Lanterns.
Ui, ja.
Was für Laternen werden uns da aufgehängt?
Grüne Laternen. Das ist nämlich das nächste Live-Action-Kapitel aus dem DC-Universe. Nach Peacemaker, Staffel 2, Superman und Supergirl kommt jetzt Lanterns. Und die Namen hinter der Serie lassen auf jeden Fall aufhorchen. Denn Co-Schöpfer der Serie ist Damon Lindelof, das Mastermind hinter Serien wie The Leftovers, Watchmen oder Mrs. Davis, die mag ich auch sehr gerne, die Serie. Und der steht hinter der Serie gemeinsam mit dem Comic-Autor Tom King sowie Ozark-Showrunner Chris Mundy, also 3 Serienschöpfer sind das. Und die beiden Hauptrollen spielen Kyle Chandler, den mochte ich auf jeden Fall sehr in Friday Night Lights, ist auch schon ein paar Jährchen her, und Aaron Pierre, bekannt aus Rebel Rich oder The Morning Show Staffel 4, da hat er auch eine Rolle gehabt.
Das stimmt. Endlich mal ein guter Netflix-Film, Rebel Rich.
Genau.
Schaut euch an als Vorbereitung auf Lanterns.
Und trotz all dieser Namen, spannenden Namen, muss ich trotzdem aber auch sagen, dass der Hype bei bei der Serie, was bei mir noch nicht so ganz angekommen ist, also richtig ausgelöst wurde. Aber vielleicht erstmal noch was zur Handlung. Was bekannt ist, ist, dass die Serie so Vibes von True Detective haben soll. Also hier sind die beiden Ermittler dann allerdings Green Lantern Hal Jordan, Mitglied einer intergalaktischen Friedenspolizei, und sein Rekrut John Stewart. Und diese sollen im amerikanischen Nebraska einen Mordfall untersuchen, hinter dem natürlich viel größere Mysterien, vielleicht auch erdfremde Verbindungen stecken.
Grüne Geheimnisse.
Grüne Geheimnisse. Aber im Teaser sieht man schon, dass die Serie weniger so intergalaktisches Sci-Fi-Spektakel ist, sondern mehr so Thriller im ländlichen Amerika mit viel Cowboy-Hüten. Mhm. So die Yellowstone-Version von einem Superheldenfilm vielleicht. Bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert, ob das funktioniert.
Also solange sie in eine andere Richtung gehen als Ryan Reynolds Green Lantern-Film.
Ja, kann eigentlich nur besser werden. Ne?
Ja, ja.
Insgesamt 8 Folgen. In Deutschland geht es los am 17. August bei HBO Max und dann kommt wöchentlich eine Folge. Ich werde es auf jeden Fall angucken und lasse mich natürlich gerne überraschen. Bin zumindest gespannt, wie sich diese Serie in das große Narrativ des neuen DCU einfügen wird. Abseits eines Cameos von Nathan Fillion, weil der ist schon bekannt, dass der auftaucht, Guy Gardner. Und es ist schon bekannt, dass Aaron Pierre als neuer Green Lantern dann im nächsten Jahr in Man of Tomorrow im Kino auch zu sein wird.
Ja, hatten wir ja quasi auch bei Ant-Man so ein bisschen diesen Schema von ein Mentor, der schon mal vorher den Superheld ausgefüllt hat, gibt den Staffelstab weiter an den nächsten. Ja. Also was Marvel kann, kann DC schon lange.
Können die Lanterns auch.
Gut, ich ziehe den nächsten Zettel und es ist ein grüner. Das hat mir noch gar nicht diese Farbe.
Oh, wer ist noch eine Person hier im Studio?
Nein, aber wir können sie quasi zuschalten mit einer Sprachnachricht, denn wir haben Patrick gefragt, ob er uns was zu The Shards erzählen würde. Warum haben wir Patrick gefragt, Max?
Weil Patrick immer wieder auch einen Text dazu geschrieben hat und immer wieder behauptet, es ist eines seiner Lieblingsbücher oder sein Lieblingsbuch der letzten Dekade wahrscheinlich.
Genau, deshalb sage ich einfach mal, Patrick, erzähl uns doch mal, warum sich das vielleicht lohnt, sich darauf zu freuen. Ton ab.
Hallo, hier ist der Patrick und ich freue mich in der zweiten Jahreshälfte und generell das ganze Jahr auf die neue Serie The Shards, die in den USA auf FX läuft und in Deutschland bei Disney Plus starten wird im August. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bret Easton Ellis, der 2023 erschienen ist, und das Buch ist bisher mein Lieblingsroman der ganzen Dekade. Also von 2020 bis jetzt hat mich kein anderer Roman so begeistert und fasziniert. Das liegt natürlich auch daran, dass Bret Easton Ellis mein Lieblingsautor ist, aber mit dem neuen Buch hat er sich wirklich selbst übertroffen. Es geht an der Oberfläche eigentlich nur um gut aussehende, privilegierte junge Leute im Los Angeles der frühen 80er. Und es ist aber noch so viel mehr, weil die Hauptfigur selbst Bret Ellis heißt in dem Roman. Das heißt, es geht auch darum, dass der Autor seine eigene Jugend da reflektiert und auch extrem viele reale Ereignisse und Erinnerungen damit einfließen lässt. Es ist aber auch eine Art Serienkiller-Thriller, weil irgendwann dieser Alltag von dieser Clique sehr brutal aufgebrochen wird und es kommt zu grausamen Morden und schlimmen Verbrechen. Es ist aber auch wirklich vor allem ein total nostalgischer Trip ins Los Angeles von 1981. Also auf alle, die an dieser Epoche interessiert sind und sich wirklich für dieses nostalgische LA interessieren, ist das wirklich ein Fest, weil Ellis da sämtliche Straßennamen und Songtitel, die im Radio laufen, alle Clubs, die sie da damals besucht haben und auch die ganzen Filme, die sie im Kino geschaut haben, da Revue passieren lässt. Das ist wirklich ein Abtauchen in absolutes Popkultur-Schatztruhe. Und die Serie kommt jetzt von Produzent Ryan Murphy und ich bin wirklich gespannt, was er daraus gemacht hat. Ich habe ein bisschen Angst, dass er sich nur an den ganzen Oberflächenreizen entlanghangelt und dieses ganze reiche, atmosphärische da vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, was für mich noch mehr einen Reiz ausmacht des Romans, als jetzt wirklich diese Coming-of-Age-Serienkiller-Geschichte. Aber ich bin unglaublich gespannt auf die Serie. Ich kann es kaum erwarten, die zu schauen. Und die startet in Deutschland am 6. August bei Disney Plus und heißt The Shards. Und ja, ich bin total gehypt drauf.
Ja, danke, Patrick. Ich freue mich auch schon auf The Shards. Ich freue mich aber auch über jede Ryan Murphy-Serie.
Also wenn Ryan Murphy draufsteht, weiß ich nicht, ob ich deiner Vorfreude vertrauen kann. hören, Max.
Dann musst du meinen Seriencheck lesen. Aber wahrscheinlich. Patrick wird den wahrscheinlich schreiben.
Ja, ja, wahrscheinlich schon. Gut, ich habe die nächsten Zettel aus dem Hut gezogen. Ich fühle mich heute so ein bisschen wie die Literaturverantwortliche.
Wie viele Literaturverfilmungen kommen denn noch, Esther?
Das ist auf jeden Fall eine, die auch noch diesen Herbst kommen soll zu Netflix, nämlich East of Eden. Mal gucken, ob sie das noch in den berühmteren deutschen Titel Jenseits von Eden umbenennen.
Auch ein Roman, dessen Handlung man nicht zusammenfassen kann.
Nicht wirklich. Ich habe jetzt gerade tatsächlich angefangen, das Hörbuch zu hören und das hilft mir gerade so ein bisschen, das alles zu ordnen. Aber ich bin erst, weiß nicht, 2 Stunden oder so in der Handlung drin und
ich habe
so
letztens
26 Stunden Werk.
Ich habe den James Dean Film letztens das erste Mal gesehen und danach dann erst gemerkt, das ist irgendwie nur ein Kapitel oder so oder nur ein kleiner Teil aus dem Buch.
Ja.
Ne?
Gut, es ist natürlich ein amerikanischer Literaturklassiker von John Steinbeck und ich liebe ja von Mäusen und Menschen von ihm, das habe ich gelesen auf jeden Fall. Literaturpreis, Nobelträger, auf jeden Fall großer Mann. Und jetzt wurde es verfilmt. 55 war die James Dean-Verfilmung. Jetzt sind wir also quasi wie viele Jahre später dran? Ich kann nicht rechnen. 70 Jahre. Über 70 Jahre mehr. Geschrieben von Zoe Kazan, die ihr vielleicht von Ruby Sparks kennt. Der Enkelin der Regielegende Elijah Kazan, der den ersten Film damals gemacht hat. Da schließt sich der Kreis. Und 4 der 6 Folgen sollen von Garth Davis inszeniert werden, der zum Beispiel Lion oder Top of the Lake oder Enemy gemacht hat. Also schon berühmte Namen daran geknüpft. Und es handelt sich um eine Familiensaga, die sich über mehrere Generationen erstreckt. 2 Familien im kalifornischen Salinas Valley, die Trasks und die Hamiltons. Nein, Max, keine Hamilton-Verwandtschaft. Die haben eine große Fehde, die im amerikanischen Bürgerkrieg beginnt und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs geht. Wir haben im Prinzip 2 Brüdererzählungen, die über diese Generationen sich spannen. Einmal in der ersten Generation der sanftmütige Adam Trask mit seinem wilden Bruder Charles, der dann die intrigante Sexarbeiterin Kathy Ames heiratet, die ihn vielleicht mit Charles betrügt. Und in der 2. Erzählung, Generationserzählung, Zwillinge von diesem Paar, nämlich der charmante Aaron und der düster clevere Caleb, die beide die Anerkennung ihres Vaters wollen.
Das ist dann die Handlung von dem James Dean Film.
Siehst du?
Ja. Obwohl es so laut dem Trailer mehr so aussieht, als ob die Kathy so die Hauptfigur in der Serie ist.
Ich glaube auch, sie werden das jetzt ganz stark, weil natürlich sie gespielt wird von Florence Pugh. Also würdest du deine Serie nicht auf Florence Pugh zuschneiden, Max? Die schwebt auf dem Poster auf jeden Fall über allem. Und dann sind auch noch so Leute wie Christopher Abbott dabei als Adam Trask oder Mike Feist als Charles Trask und Joseph Zader, den man wahrscheinlich zur selben Zeit alle als neuen jungen Haymitch kennenlernen in neuen Hunger Games Film gedreht wurde in Neuseeland, was mich natürlich sehr freut. Und es sind dann 7 Folgen, auch wenn noch kein konkretes Startdatum feststeht, wann die dann irgendwann im Herbst zu Netflix kommt.
Auch im Herbst.
Ja.
Wahrscheinlich in der gleichen Woche wie Stolz im Vorteil. Das wird das Schlimmste, was Netflix hier gemacht hat.
Das können wir doch nicht gleich parallel schalten. Nein, nein. Also East of Eden, wenn ihr euch auch ein bisschen Literaturklassiker in Serienform aneignen wollt, dann...
Und Florence Pugh, hallo?
Ja, natürlich. Das sowieso. So, der nächste Zettel ist schon wieder blau. Max, es tut mir leid, ich lasse dich heute jetzt nicht zu Wort kommen.
Oh.
Es steht drauf Eternally Yours.
Ja, auf die freue ich mich sogar sehr.
Sehr romantisch klingt. Noch eine Herbstserie von CBS allerdings, also einem Sender, wo wir noch nicht genau wissen, wo die dann in Deutschland ausgewertet wird. Korrigier mich, wenn du schon mehr weißt, Max.
Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, vielleicht Sky oder Paramount.
Ja, könnte.
Oh. Weil die andere Serie, die vielleicht damit verknüpft ist, auch bei Sky läuft.
Okay. Also, wenn ihr nach Vampire Lestat schon wieder Lust auf Vampirunterhaltung habt, die müsst ihr dann ja allerdings durch sein.
Oder nach What We Do in the Shadows.
Ja, das wäre jetzt mein nächster Vergleich gewesen.
Sorry.
Kommt diese Comedy vom Showrunner der US-Serie Ghosts, Joe Port. Ich hoffe natürlich wirklich auf What We Do in the Shadows Vibes. Wir folgen nämlich einem seit 500 Jahren verheirateten Vampir-Ehepaar. Charles und Liz, die schockiert sind, als ihre Tochter einen menschlichen Freund mit nach Hause bringt. Ich habe mich dann gefragt, ist das nicht die Handlung von Hotel Transylvania? Also ohne Mutter, aber trotzdem. Und ich musste dann auch erstmal nachschlagen, dass ich dann doch ein paar Namen aus dem Cast kannte. Also beim ersten Durchsehen dachte ich so, vielleicht. Aber zum Beispiel Allegra Edwards, die Vampirmama, ist die Ingrid aus Upload.
Genau.
Da habe ich mich drüber gefreut. Oder Ed Weeks, der Vampirvater, ist der Jeremy aus Mindy Project. Emma J. Chan hat man jetzt gerade in Teufel trägt Prada gesehen, die Tochter. Und der Freund, der überfordert Menschenfreund, der in diese Vampirfamilie kommt, wird gespielt von Jaron Lewison, der aus Niemals in meinem Leben dieser Nerd-Love-Interest von ihr war. Also noch nie in meinem Leben, da hatte sie ja zwei, den heißen Jock und den Brainy-Typ und er ist der mit dem Gehirn.
Oh.
Passt, glaube ich, ganz gut in die Rolle. Und bisher gibt es nur kurze Videos davon zu sehen, noch so keine vollständigen Trailer, aber die fand ich schon sehr lustig. Also zum Beispiel sind sie in so einer Familiensituation der Vampire und da kommt so ein Verwandter rein mit so einer älteren Dame am Arm und sagt dann so, ja, ich muss meine Freundin irgendwie ständig wieder löschen, damit die sich nicht erinnert. Und die dann so, sag mal, ich habe mich gefragt, weil ihr nicht altert, seid ihr vielleicht Vampire? Und dann wird sie sofort wieder hypnotisiert. Also es sieht nach wirklich guter Unterhaltung aus, so, wenn man mal Lust, seine Vampire lustig sehen möchte, fluffig. Genau.
Und ich bin halt großer Fan von Ghosts. Ja. Das ist einfach so eine herzliche Serie mit den ganzen unterschiedlichen Geistern, die da vorkommen. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt, was sie dann jetzt mit Vampiren machen. Und vielleicht ist es beides CBS, vielleicht gibt es dann ja auch ein Crossover irgendwann.
Gut möglich.
Vampire und Geister passen doch eigentlich zusammen.
Ja, wenn man Being Human gesehen hat, ist das ja fast schon ein WG-Charakter der zwei.
Kommt dann noch eine Werwolf-Serie irgendwann.
Gut, Max, wir machen weiter. Ein roter Zettel mal wieder und da steht ein Wort drauf. Dig. Wer wird hier eingegraben, ausgegraben? Was wird gegraben?
Genau, das ist eine Peacock-Serie, Dick. Und ohne zu wissen, worum es überhaupt geht, habe ich mich schon blind auf diese Serie gefreut. Denn es ist eine neue Comedy-Serie, die zusammen von Michael Schur und Amy Poehler kreiert wurde. Also als großer Parks and Recreation-Fan bin ich da sehr gespannt auf ihre erneute Zusammenarbeit. Michael Schur natürlich bekannt als Co-Schöpfer von Parks and Recreation oder Brooklyn Nine-Nine, The Good Place und zuletzt auch die Netflix-Serie A Man on the Inside mit Ted Danson. Genau, und die Hauptrolle spielt hier auch Amy Poehler, gemeinsam mit Hugh Laurie, Dr. House. Mhm. Genau, er als grantiger Professor und archäologischer Ausgräber. Genau, worum geht es? Dick ist tatsächlich eine Romanadaption, wie ich herausgefunden habe. Das wusste ich vorher nämlich nicht, bevor ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Ich habe mich einfach blind drauf gefreut, weil ich dachte, geil, neue Michael Schur-Serie mit Amy Poehler muss ich sehen. Basiert auf dem Buch Excavations von Kate Myers und in der Vorlage geht es um vier Frauen, die an einer archäologischen Ausgrabungsstätte in Griechenland arbeiten. Wurde, glaube ich, auch in Griechenland, also spielt auch in Griechenland die Serie. Und dort einen atemberaubenden Fund machen. Und zwar finden sie Beweise dafür, dass es vor den männlichen Olympischen Spielen bereits Wettkämpfe für Frauen gab. Und das versucht ein grummeliger Professor, wer das wohl sein könnte, und der Leiter der Ausgrabung zu vertuschen. Ob die Serie diesem Plot jetzt genauso folgen wird, ist noch nicht so bekannt, aber die Thematik klingt auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Also so eine feministische, aber satirische Archäologen-Comedy über historischen Patriarchismus und wie Frauen in der Geschichte von Männern unsichtbar gemacht wurden.
Guter Ausgangspunkt.
Das klingt eine sehr interessante Mischung, finde ich.
Ja, ja.
Bin ich schon sehr gespannt drauf.
Jetzt bin ich auch gehypt drauf, Max.
Ja. Und natürlich gibt's dann auch so persönliche Geschichten von den vier weiblichen Hauptfiguren, was sie vielleicht noch emotional ausgraben müssen.
Ist genau. Ja alles sehr metaphernhaft einsetzbar.
Sehr metaphernhaft. Sehr gut, sehr genau, gut. In den USA geht es im November bei Peacock los. Einen deutschen Streamer gibt es aber bislang noch nicht.
Okay.
Aber kommt noch dieses Jahr.
Freuen kann man sich trotzdem schon drauf. Genau. Sehr schön. Ich habe eine HBO Max-Serie aus dem Hut gezogen, die auch noch keinen konkreten Start hat, aber eine konkrete Vorfreude meinerseits. Sie nennt sich Struffelpeter.
Arbeitstitel.
Sollte dir etwas sagen, Arbeitstitel, genau. Ich bin ja in meinem letzten Urlaub in Frankfurt am Main beim Struffelpeter-Museum vorbeigefahren. Oh. Auf meinem Rad und dachte mir, oh, da gab es doch auch eine Serie, die da angekündigt wurde. Und die wird mitproduziert vom Dark-Duo Baran Booda und Jantje Friese. Mhm. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Hoffen, dass die ein Serienhändchen haben, was sie unterstützen, was dann vielleicht ähnlich ihren Serien ist. Mal gucken.
Ist auf jeden Fall von ihrer Produktionsfirma, genau. Die auch den tollen Namen hat, Darkways.
Ja, und es ist tatsächlich, glaube ich, die erste deutsche HBO-Produktion, die wir jetzt kriegen?
Nee, ist die zweite. Es gab schon eine.
Welche war das?
Das war irgendwie mit so einem Fußballer, irgendwie so einem jungen Fußballer.
Okay, okay. Ja, ja. Also eine der ersten.
Die erste richtige, gute.
Ich denke auf jeden Fall, hier schlummert viel Potenzial. Das berühmte deutsche Kinderbuch mit den grausamen Konsequenzen für Daumenlutscher und Streichholzspieler kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Ich zumindest hatte damals Albträume, weil ich durchaus in jungen Jahren am Daumen gelutscht habe. Und das löst jetzt dieses Buch löst eine Jagd nach einem sehr Keller aus, der die Geschichte quasi, diese Geschichten als Inspiration für seine Morde verwendet. Und das wird dann wahrscheinlich so eine Thriller-Serie mit Ritualmorden. Also vielleicht
also
so ein,
wie der Pass?
Ja, wie der Pass. Oder vielleicht so ein bisschen wie Kohlraben Schwarz, nur ohne Fantasy-Anteil.
Ja.
Also wo ja auch so Märchen den Anstoß gaben zu gewissen Ereignissen. Und die Schöpferin, der Schöpfer Mattia Dragojevic, den kannte ich vorher nicht, aber sein Head-Autor Bob Conrad hat zum Beispiel für Netflix vorher schon Cleo gemacht, die Agentenserie, die kann man sicherlich schon mal gehört haben. Und der Cast wird angeführt von, da sind, schließt sich der Kreis, Dark-Darstellerin Lisa Vicari als
als Struwwelpeter?
Nein, als BKA-Ermittlerin Anja Vogler.
Fast.
Die ja bei ihren Ermittlungen jetzt auch so ein bisschen mit ihrem eigenen Versagen als Mutter hadert. Vielleicht steckt da auch ein bisschen Märchenpotenzial drin oder Struwwelpeter-Potenzial, mal schauen. Und dann noch weitere berühmte Namen, die man bestimmt schon mal gehört hat, wenn man ein paar deutsche Schauspielende kennt, zum Beispiel Merlin Rose, Stipe Erzek, Miesel Matitschewitz, Maria Simon, Peter Kurt. Also wirklich, denke ich mal, ja, schön, check, ja. Sehr gut. Es ist noch unklar, wie viele Folgen das werden, aber es könnte wirklich dieses Jahr noch fertig werden. Deswegen hoffen wir darauf, dass wir hier noch ein bisschen spannende deutsche Unterhaltung bei HBO Max bekommen mit Struwwelpeter.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgedacht. Ich glaube, es ist sogar die dritte deutsche Originalproduktion.
Es gab noch diese Bankserie, oder?
Nee, Bankstars war die erste.
Okay.
Genau, Bankstars hieß sie, mit diesem Fußballer. Und die nächste wird dann Four Blocks Zero, dieses Prequel zu Four Blocks.
Ach, die kommt ja auch noch, das Prequel. Genau. Ja, okay.
Und dann kommt Struwwelpeter.
Genau.
Da ist die Vorfreude groß.
Und wenn das nicht kommt, dann gucken wir halt die andere Serie, die du uns jetzt noch vorstellst, Max, nämlich Brothers bei Apple TV allerdings.
Ja, nochmal Comedy, aber von Apple TV, mit, eine Comedy-Serie, mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson in den Hauptrollen als Matthew McConaughey und Woody Harrelson.
Also wenn ihr euch immer gedacht habt, nach True Detective wollt ihr eigentlich noch eine Staffel mit den zwei sehen, ist jetzt eure Gelegenheit gekommen.
Genau, die beiden kennen sich, ein bisschen Gossip noch, kennen sich seit den Dreharbeiten zum Film At TV im Jahr 1999 und sind seitdem unzertrennbare Freunde und Seelenbrüder, die beiden.
In der Serie?
Nee, in echt.
Ach,
in echt, die sind echt Seelenbrüder und die meisten kennen sie natürlich aus True Detective, aber die sind halt im echten Leben halt wirklich eng miteinander seit 1999. Und es gibt auch einen brisanten Gossip-Fun-Fact, dass Matthew McConaughey's Mutter um die Zeit seiner Entstehung herum mal eine Beziehung mit Woody Harrisons Vater gehabt haben soll.
Nein!
Und genau das und darauf, auf diesem Mythos basiert die neue Comedy-Serie. Also hier spielen die beiden natürlich fiktionalisierte Versionen von sich selbst und es geht darum, nach der Hochzeit seiner Tochter, die fällt ins Wasser, reist dann Woody Harrison mit seiner Family auf Matthews Ranch in Texas, die Taten Ranch, um sich dort einzuquartieren. Matthew hat eigentlich gerade viel um die Ohren, weil er plant, als Gouverneur von Texas anzutreten.
Natürlich.
Das hat schon Yellowstone. Aber dann lässt Matthew McConaughey's Mutter eine Bombe platzen, die ihrer beiden Leben auf den Kopf stellt. Sie könnten vielleicht echte Brüder sein.
Nicht nur Half-Men, halbe Brüder, sondern echte Brüder.
Deswegen Brothers. Es klingt sehr wild. Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle tatsächlich bei der Serie, weil während der Dreharbeiten sollen die beiden Stars sich mit dem ursprünglichen Showrunner verkracht haben. Über die Ausrichtung der Serie ist natürlich auch ihre Geschichte, dann können sie, glaube ich, auch ein bisschen was sagen. Aber ersetzt wurde der Original-Showrunner dann mit Lee Eisenberg, der vielen vor allem bekannt ist als Serienschöpfer der Apple-TV-Serie Eine Frage der Chemie.
Oh.
Und als Co-Creator der Amazon-Serie Jury Duty.
Also
die Vorfreude ist jetzt eigentlich wieder, ich glaube, es kann nur ein Gewinn gewesen sein, dass er jetzt die Serie mit übernommen hat. Bin ich sehr gespannt. Am 23. September startet die Serie. 8 Folgen, wöchentlich gibt es sie dann bis zum 4. November.
Ich bin ja gespannt, ob die zwei dann für die Promotour einen echten Vaterschaftstest machen müssen.
Da haben die sich jetzt, glaube ich, Jahrzehnte drum gedrückt. Ne?
Ja, wer es selber aufs Tablett packt, selbst schuld. Okay,
ja.
Klingt großartig, werde ich auf jeden Fall reinschauen.
Vielleicht wollte der ursprüngliche Showrunner, dass sie wirklich Brüder werden und dann haben sie gesagt, nein, wir dürfen das nicht entmystifizieren.
Ja, okay. Gut, ich habe den nächsten Zettel gezogen, Max. Und da kommt eine Serie, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue dieses Jahr. Nämlich, beziehungsweise eine Staffel, die dritte Staffel von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht.
Boah.
Am 11.11., helau, startet die dritte Staffel endlich bei uns. Und egal, wie sehr diese Fantasy-Serie das Fandom spaltet, ich gehöre zur Fraktion, ich freue mich tierisch auf die Mittelerde-Rückkehr.
Ja, die wird, ich glaube, die wird immer besser, die Serie, von Staffel zu Staffel.
Ja,
ich habe große Hoffnung.
Wir verfolgen natürlich weiterhin Saurons ersten Aufstieg zur Macht. Vor vielen, vielen, vielen Jahren vor Frodo und Co. Ich könnte damit einen ganzen Podcast füllen, was schon zu Staffel 3 bekannt ist, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben einen Zeitsprung jetzt von mehreren Jahren. Also Sauron hat ja, wenn ihr euch erinnert, Ende der zweiten Staffel einen gewissen Elbenstadt belagert und sich leider sehr siegreich geschlagen. Da mussten die Elben auch flüchten. Und jetzt hat er natürlich große Armeen hinter sich. Die Elben haben in Staffel 3 nur noch wenige Bastionen, die sie so halten für sich und Rückzugsorte gefunden, während Mittelerde droht in Dunkelheit zu versinken. Und gleichzeitig formen sich dann halt so Allianzen wie zum Beispiel mit Numenor möglicherweise. Das Zwergenreich, dem sieht es allerdings nicht so gut aus. Da ist Streit um gewisse Ringe entbrannt, die da abgeliefert wurden. So, ding dong, hier, nehmt mal und klappt euch drum. Sauron selbst schaut wohl auch in Moria vorbei, in Khazad-dûm. Also insofern bin ich mal gespannt, was er da für Unheil anrichtet.
Er muss auch noch einen Ring schmieden.
Er muss noch einen Ring springen und er muss vor allem noch die neuen Menschenringe auch an den Mann oder vielleicht auch an die Frau bringen, um seine zukünftigen Nazgûl zu erschaffen, die wir dann doch auch als wichtige Figuren kennen in späteren Herr-der-Ringe-Filmen. Genau. Es gibt leider noch keinen Trailer zu diesem Zeitpunkt, aber ich hoffe, dass bald mal einer kommt.
Ja, kommt wir zur Comic-Con. Ne?
Genau, bestimmt. Ich bin gespannt auf Saurons nächste Verkleidung, vielleicht diesmal mit rotem Bart, wer weiß. Wenn er sich bei den Zwergen anpassen muss. Der Streit zwischen Gandalf und dem neuen Zauberer ist natürlich auch noch nicht ausgestanden.
Ich habe übrigens irgendwo gelesen, dass Haarfüße nicht mehr vorkommen soll. Stimmt das?
Oder die ausgeklammert aus der neuen Staffel? Irgendwo,
die haben sich ja verabschiedet von Gandalf in der zweiten Staffel.
Ja schon, aber ich dachte, die gehen jetzt das Auenland suchen. Da hatten sie doch eine klare Mission, aber vielleicht ist dann erstmal nichts zu tun für sie.
Ich glaube, wenn jetzt auch so die ganze Numenor-Story wieder ein bisschen stärker in den Fokus rückt, ob sie dann sich wegbewegen von den Haarfüßen, mal gucken.
Also ich fände es tatsächlich in der Logik nicht unwahrscheinlich, weil sie jetzt nicht so viel zu tun hatten, aber ich fände es schon schade. Also
ich würde sagen, der Zeitsprung ist so groß, dass die jetzt alle
alle untergetaucht sind. Wer weiß.
Alle tot.
Ja, auf jeden Fall, die Südländer werden von den Numenorern unter gedrückt, hatten wir Ende der zweiten Staffel gesehen. Da wird sicherlich auch noch einiges vonstatten gehen. Und viele Neuzugänge, ich nenne mal nur den prominentesten, der dazu gestoßen ist in Staffel 3, nämlich Jamie Campbell-Bauer. Gerade aus Stranger Things rausgegangen als Vecna und jetzt hier schon drin gelandet.
Und jetzt wurde er elbifiziert?
Man weiß es tatsächlich, es ist immer noch nicht bestätigt, aber ich vermute natürlich auch, dass er vielleicht Galadriels Elben-Ehemann Celeborn spielt.
Der wird niemals vorkommen.
Mal gucken.
Das wird so ein Running Gag.
Mal gucken.
Wo ist er denn jetzt?
Aber er hat schon etwas Elbenhaftes. Es wäre, glaube ich, eine vertane Chance, ihn nicht, Jamie Campbell-Bauer nicht als Elben zu besetzen.
Neue Verkleidung von Sauron.
Ja, also 8 Folgen. Mal gucken, und wahrscheinlich kommt wieder mehr als eine zum Auftakt, wer weiß, aber dann auf jeden Fall danach wöchentlich am 11.11. Her damit, sage ich, her damit.
Ja, und die anderen 2 Staffeln bitte auch noch. 4. Staffel ist dann der Untergang Numenors, das wissen wir seit Staffel 1.
Ja,
das muss auch irgendwann mal kommen.
Das muss ja dann passieren, genau.
So, du hast jetzt noch eine Serie.
Eine für dich noch, wir kehren zum Horror zurück, nämlich Crystal Lake, von der versenkten Numenor-Geschichte zu einem mysteriösen See, wo auch Sachen versenkt werden.
Genau, noch eine Peacock-Serie übrigens, nach Dick vorhin schon. Und das hier ist eine Prequel-Serie zur Kult-Slasher-Reihe Freitag der 13., die Horror-Ikone Jason Voorhees hervorgebracht hat, kennen wir natürlich alle. Und Showrunner der Serie ist Brad Caleb Kane, das war der Co-Showrunner von Welcome to Derry. Also schon ein bisschen Horrorerfahrung gemacht, mit Horror-Prequels vor allem. Und ursprünglich sollte sie mal von Brian Fuller entwickelt werden, die Serie. Da hätte ich mich sehr gefreut, dem Schöpfer von Hannibal unter anderem, der dann aber leider gefeuert wurde. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem als Slasher-Fan sehr gespannt, was das wird. Zur Handlung ist noch nicht allzu viel bekannt, aber die Hauptfigur in der Serie ist nicht der Hockeymasken- und Machetenschwingende Killer Jason Voorhees.
Sondern seine Mutter,
gespielt von der fantastischen Linda Cardellini. Und diese muss den Tod ihres kleinen Sohnes Jason Voorhees verarbeiten, der im See des Feriencamps Crystal Lake ertrunken ist. Die Schuld gibt sie natürlich den Camp Counselors, die nicht aufgepasst hatten und lieber Sex hatten. Mehr weiß ich auch noch nicht zur Serie, aber ich kann mir natürlich sehr vorstellen, in welche Richtung das geht. Weil dann soll es, glaube ich, auch um die Wiedereröffnung des Camps gehen. Und natürlich bricht so langsam so die Psyche von Pamela irgendwann auseinander, bis sie nur noch
wie Kristall quasi
Menschen am Camp Crystal Lake gerne abmetzelt. Genau, weil Spoiler für Freitag der 13. im Originalfilm ist sie der Killer und das wird dann enthüllt, dass sie nach dem Tod ihres Kindes so zur Serienkillerin wurde, die dann immer Menschen und Camp Counselors im Camp Crystal Lake abschlachtet, die Sex haben.
Ja.
Oder Drogen nehmen oder nicht aufpassen.
Es ist echt lange her, dass ich den Film geguckt habe. Man vergisst dann auch, wie so schnell, dass nicht der Hockeymaskenträger, selbst der so prägnant ist für die Reihe, gerade im ersten Film noch gar keine Rolle gespielt hat. So.
Nee, das wurde ja dann ab dem zweiten Film geredconnt, dass er dann doch überlebt hat und er dann der Killer wird. Ja. Langsam. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das am Ende jetzt für eine Serie wird. Wie viel Slasher und Horror da jetzt wirklich drin ist oder ob das doch eher so Psycho-Thriller-Drama wie Bates Motel vielleicht
Rache-Drama.
Ist. Rache-Drama. Ja, mal schauen. Also für Freitag der 13. Fans ist es auf jeden Fall ein großes Ding, weil es gab nichts mehr aus diesem Franchise seit dem Remake von 2009. Also natürlich Videospiele, aber kein Film und keine Serie. Deswegen ist es natürlich jetzt umso spannender mal wieder.
Jared Padalecki hat die Reihe zerstört.
Genau, in den USA geht's los am 15. Oktober. Kein Freitag der 13., Leute, was ist los? Was es wäre im November gewesen, Timing? Der 13.
Also,
November.
Leute, vielleicht endet es am Freitag, den 13.?
Nee, es ist kein
Hast
Freitag. Es ist kein, es läuft nicht Freitag, es ist Donnerstag.
Okay. Konnte Peacock leider nicht so timen.
Nee. Aber wird dann natürlich so, dass wir um Halloween hat man dann schon genug Stoff. 8 Folgen sind das, steht aber noch nicht fest, wo es in Deutschland läuft.
Okay, sehr gut. Ich freue mich tatsächlich auf Carrie noch ein bisschen mehr, einfach, glaube ich, wegen Mike Flanagan, ja. Wenn wir jetzt gerade schon über berühmte, wiederbelebte Horrorstoffe reden. Aber
Beides mehr als Monster Staffel 4
ja,
von Ryan Murphy.
Lizzie Borden, die haben wir ausgeklammert hier genau. In dem Podcast. Stattdessen ist mein letzter Zettel, den ich gerade aus dem Hut gezogen
da
habe.
Da fragt sich der Marvel-Fan Max, was fragt er sich als WandaVision-Fan? Was fragt er sich
fragt
seit
er sich,
Doctor Strange?
Where's Wanda?
Das frage ich mich jeden Tag, wo ist Wanda?
Genau, wir haben mitgebracht die zweite Staffel von Where's Wanda, einer Apple-TV-Serie, einer deutschen Apple-TV-Serie, die wir ja 2024 sehr geliebt haben, ja. Max und ich. Und jetzt, diese Serie hat ja schon früh eine zweite Staffel noch angekündigt bekommen. War so eine lustig spannende, sie nannte sich selbst düstere Komödie. Und allein schon, wenn ich über dieses mysteriöse Aushängeschild des Dorfes, den Nuppewocken nachdenke, muss ich grinsen. Denn das ist die fiktive Ortschaft Sündersheim, die hat halt da so ein paar, so ein Monstrum, was da im Hintergrund rumsteht, als Statue einfach nur. Ist natürlich keine eigentlich Fantasy-Serie, aber ist einfach lustig, dass diese so einen Hintergrund haben. Genau, in der ersten Staffel ging es ja darum, dass die 17-jährige Wanda Klatt verschwunden ist und ihre Eltern Carlotta und Dedo, gespielt von Heike Makatsch und Axel Stein. Und Heike Makatsch war sogar im Streamgestöber zu Gast, wenn ich dich daran erinnern darf.
Mit Hund.
Mit Hund, sehr richtig. Die nahmen dann eigenständig die Ermittlung auf, um ihre Tochter wiederzufinden, weil die Polizei nicht so richtig in die Gänge gekommen ist und haben dann ihre ganzen verdächtigen Nachbarn illegal ausspioniert, indem sie da einfach Kameras in den Häusern installiert haben.
Das waren einfach total witzige Situationen, einfach so durch die verschiedene Nachbarshäuser, so genau. Verschiedene Geschichten, was sie
und
da aufdecken.
Und weil sie auch beide so eine Amateure sind, die eigentlich keine Ahnung von Überwachung oder Technik und so haben, musste ihnen dann der Sohn Ole auch noch helfen. Und mit Zeitsprüngen in der Erzählung vor und zurück und wirklich verschiedenen aberwitzigen Figuren, denen man gerne gefolgt ist. Ich sage nur Kostja Ullmann als Ballettlehrer oder David Striso mit Raubkatze im Schuppen. wirklich sehr schön anzusehen. Und nach Staffel 1 ist die Erzählung um die verschwundene Wanda abgeschlossen. Ich sage mal nur so viel, ohne was zu spoilern.
Sollte man die Serie nicht umbenennen?
Das habe ich mich auch gefragt nach dem Cliffhanger, der ja am Ende der Staffel 1 steht. Und jetzt habe ich tatsächlich herausgefunden, also die aktuelle Handlungsbeschreibung der zweiten Staffel geht in eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht, ob sie das einfach schnell, diesen Cliffhanger schnell abhaken und dann ist doch nichts passiert, was man dachte, dass passiert ist.
Ist das übrigens das gleiche Ende? Ist das nicht fast das gleiche Ende wie Dutton Ranch
und Marshalls?
Alle Serien enden jetzt damit, dass ein Sohn entführt ist.
Wer weiß. Aber nee, jetzt ist tatsächlich gerade wieder, zumindest laut Handlungsbeschreibung, Normalität eingekehrt in diesem Ort.
Was?
Jetzt muss ich doch ein wenig die erste Staffel spoilern, Wanda, die noch lebt, mit einer Leiche erwischt wird. Und sie behauptet natürlich, dass sie unschuldig ist und ihre Eltern wollen das beweisen, wer jetzt dahinter stecken könnte. Und deshalb geht das wieder so ein bisschen von vorne los mit diesem Amateurhaft. Wir müssen beweisen, dass unsere Tochter jetzt nicht, dass sie verschwunden ist, sondern dass sie keine Mörderin ist. Das ist der neue Dreh. Vielleicht kann ich dann sagen, Where's Wanda? Wahrscheinlich im Knast.
Ich wollte doch Where's Ole sehen.
Ja, mal gucken.
Ist dann einfach direkt die erste Szene. Ach, hier ist er wieder. Ja. Kommt Ole nach Hause.
Wir werden es herausfinden. Also die 8 neuen Folgen sind tatsächlich schon abgedreht. Könnten also wirklich dieses Jahr hoffentlich noch kommen. Wir freuen uns zumindest drauf, wenn es passiert. Wir freuen uns auch, wenn es auf 2027 erst kommt, aber natürlich hoffen wir auf dieses Jahr.
Genau. Gibt natürlich noch andere große Staffeln, aber das war so eine Herzensangelegenheit
von uns. Where's Wanda bei Apple TV? Bitte kehr zurück.
Genau. Und Esther, jetzt einmal durchatmen. Der Hut ist durch.
Er ist leer.
Genau, wir sind durch.
Fix und fertig.
Das waren 20 Serien. Und unsere kleine Auswahl an spannenden kommenden Neuheiten. Natürlich gibt es noch viel mehr, was jetzt schweren Herzens nicht mit in die Auswahl gekommen ist oder noch nicht verkündet wurde. Aber keine Sorge, mehr geballte Serienvorfreude und einen Überblick über die besten Neustarts bekommt ihr natürlich auch jeden Monat von uns.
Spätestens einen Monat vorher sollte man dann wissen, was kommt.
Genau, in unseren Serienvorschau-Folgen das ganze Jahr über. Vor allem auch nächste Woche wahrscheinlich. Ja. Wenn alles klappt, geht's schon weiter mit der August-Vorschau. hört da dann auch wieder gerne rein. Vielleicht kommen da auch ein paar Serien vor, die wir schon heute genannt haben.
Wenn sie rechtzeitig einen Start bekommen.
Ein paar waren ja auch schon im August, ne? Lanterns kommt ja im August. Psst. Spoiler für nächste Woche. Lanterns ist dabei. Ich hoffe, ihr habt schon ein paar spannende Titel jetzt gefunden für eure Merkliste und auf die ihr euch freuen könnt. Alle Serien findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes mit Titeln und wo sie streamen sollen. Und damit sage ich danke, Esther.
Sehr gerne.
Für die geballte Vorfreude heute.
Aber sowas von geballt.
Und euch sage ich danke fürs Zuhören. Habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.